Ja, moin, Servus, Hallöchen, Konstantin wieder für den Podcast Vegan werden über die verschiedenen Wege zum Veganismus. Für die heutige Episode habe ich mich mit Matti getroffen oder Matthias in Lang. Das ist ein sehr guter Freund von mir und als ob das nicht schon anstrengend genug wäre, studiert er auch noch einen Ingenieursmaster Regenerative Energien an der TU in Hamburg, ist außerdem auch noch zertifizierter veganer Ernährungsberater und sehr aktiv als, naja, Aktivist, Straßenaktivist für Tierrechte. Also sehr spannend. Und er wird heute dann seine Geschichte mit uns teilen, wie er eben vegan geworden ist und wie es ihn zum Aktivismus geführt hat. Ich weiß ja, was kommt. Es ist sehr spannend. Ich freue mich, dass er da ist und wünsche ganz viel Spaß beim Zuhören. Matthias?
Hallo Conny.
Du bist Veganer, ich kann auch ja vorausschicken, irgendwann wird es natürlich die Spezialfolge geben, in der auch ich dann meine Vergangenheit aufdecke, die natürlich nicht unwesentlich mit dir verknüpft ist, zumindest meine Veganwerdung, ja. Kleiner Spoiler.
Ui.
Aber du bist auch vegan, wie lange?
4,5 Jahre jetzt.
4,5 Jahre. Und das kam von jetzt auf gleich ganz plötzlich.
Wie das bei allen so ist, ne? Also ich bin dann natürlich auch durch Umwege, wie sich das gehört, hingekommen. Erstmal war ich 3 Jahre lang vegetarisch davor. Und das war ich gar nicht aus Tierschutzgründen, sondern ich war eigentlich so Umweltvegetarier, könnte man das nennen. Also ich hatte das tatsächlich in der Schule im Bio-Unterricht da zum ersten Mal so diesen Kontakt gehabt, dass das irgendwie ja die Ernährung auch damit zusammenhängt, wie viel Wasser unterschiedliche Lebensmittel verbrauchen. Da hatten wir dann auch so einen Wassertruck an der Schule und das fand ich, das war zum ersten Mal so dieser Moment, wo ich gemerkt habe, oh, da gibt es ja Unterschiede, ne? Das ist ja jetzt nicht irgendwie egal, was man isst, sondern da sind verschiedene Lebensmittel unterschiedlich irgendwie in dem Impact, den man damit hat. Und dann war so ein bisschen die Frage, ja, was machen wir jetzt alle in der nächsten Woche? Und dann kam noch eine andere Geschichte damit rein. Jetzt muss ich es korrigieren, ich war gar nicht nur Umweltvegetarier, sondern wir hatten auch die Fragestellung, hängt dass der Konsum von Fleisch mit dem Welthunger zusammen? Es war eine ganz einfache Frage, die wirklich genau so gestellt worden war. Und die Frage war dann so, ja, wenn jetzt die Antwort darauf ja ist, was heißt das denn jetzt für das Fleischessen für mich persönlich? Und nach haben wir das dann aufgearbeitet, dass die Antwort eben ja ist, dass der Welthunger eben dadurch befördert wird, dass eben riesige Flächen dafür benötigt werden, um entsprechend Tierfutter zu produzieren und dass es da eben einen Zusammenhang gibt. Und dass ich jetzt plötzlich als Einzelperson, die irgendwie noch zur Schule gegangen ist und irgendwie schon mal von irgendwelchen Problemen auf der Welt gehört hat, aber nicht so das Gefühl hatte, dass ich jetzt damit zu tun habe, so direkt, dass da jetzt doch diese Verbindung besteht. Das war irgendwie ein krasser Moment. So diese Antwort auf diese Frage, ja, es hängt zusammen. Und das dann in kurzen Abstand mit diesem Wassertruck und diesem Erlebnis, okay, ich habe jetzt einen Impact auf die Umwelt, ich habe einen Impact auf den Welthunger und dann war so die Frage, was macht ihr jetzt in der nächsten Woche? Jeder in der Klasse und jede sollte da irgendwie einen kleinen Beitrag leisten, eine Sache sich vornehmen und ich habe dann aus dem Bauch heraus gesagt, ja, ich esse dann jetzt mal eine Woche kein Fleisch. Und eine Woche war für mich damals jetzt so ein überschaubarer Rahmen. Aber ich habe mich dann im Nachhinein oder also relativ schnell eigentlich auch geärgert, dass ich mir sowas Krasses vorgenommen habe. Weil
jetzt kannst du kein Fleisch mehr essen, scheiße.
Ja. und ich war halt 3-mal zum Grillen eingeladen in der Woche. Und das war wirklich keine gute Woche, um dann kein Fleisch zu essen. Ganz ungünstig. Also hätte ich besser timen müssen. Aber letztendlich war das natürlich sehr, sehr erkenntnisreich, weil ich habe dann irgendwie mir andere Sachen überlegt, die man ja stattdessen essen kann. Da muss man erstmal drauf kommen, dass man ja auch andere Sachen essen kann. Und das war total lecker. Das war, glaube ich, die größte Überraschung, weiß nicht, der ganzen gesamten Schulzeit, ich weiß es nicht. Also, dass es tatsächlich super lecker ist, obwohl da ja gar kein Fleisch drin ist. Das war für mich einfach total überraschend. Also, ne, ich habe mir dann da irgendwie ein Fladenbrot gefüllt mit allen möglichen Sachen, mit irgendwie einem geilen Dressing, irgendwie schön Knoblauch dran. Zu der Zeit hatte ich da dann auch noch Mozzarella drin und alle möglichen Gemüsesorten, die eben geil angebraten waren. Es war so lecker, dass ich echt das Gefühl hatte, so, ja, das geht eigentlich schon ganz gut. Und das hatte ich dann eben dreimal, das Grillen, und danach habe ich so gesagt, so, ja, also eigentlich habe ich jetzt gesehen, das geht. Und wenn das geht, dann kann man das ja auch weitermachen.
Das war in der Oberstufe oder was? Oder?
Genau, also wenn das jetzt vor 7,5 Jahren gewesen sein müsste, ja, ne, das ist schon lange her. Ja. Nee, dann, also ich studiere seit 5 Jahren, insofern war das dann eher zum Anfang der Oberstufe. Und so ist es dann erstmal geblieben, so dass ich auf jeden Fall diesen Umweltgedanken eigentlich so vordergründig hatte. Ich habe dann auch irgendwann mitbekommen, dass es eben mit den Treibhausgasemissionen eine ganze Menge zu tun hat. Und das war mir schon so ein bisschen auch damals schon ein Anliegen zu sagen, ja, also da haben wir ja wirklich ein Problem und da müssen wir jetzt wirklich ran. Und wenn man da einen Beitrag leisten kann, dann mache ich das auf jeden Fall. So, ich studiere jetzt regenerative Energien, also das Thema ist mir ein bisschen erhalten geblieben. Aber schon damals war mir das wichtig, ja, irgendwie da einen Beitrag zu leisten. Und vegetarisch war für mich so voll das Ding, was jetzt super geklappt hat. Ich habe damals auch schon einen Veganer gekannt. Aber das war noch eine bisschen suspekte Angelegenheit mir. Der hat es auch einfach, um Muskeln aufzubauen, gemacht. Und wir haben ihn erstmal alle ausgelacht. Vegan für den Muskelaufbau, so, was ist bei dir denn falsch? Also
jeder weiß vom Salat schrumpft der Bizeps, natürlich.
Ganz klar. Also wir haben ihn wirklich alle ausgelacht. Aber er hat es halt so ernst gemeint, der ist halt innerhalb von einem halben Jahr explodiert. Also wirklich, er ist halt auch jetzt heftiger Bodybuilder und hat das wirklich auf die Spitze getrieben. Und das Ganze fing halt damit an, dass er sagt, so, ich bin jetzt vegan, und hat sich halt super krass mit Nährstoffen und Bodybuilding und dem ganzen Komplex auseinandergesetzt. Und da hat er schon mal auch gezeigt, so, also vegan und Muskelaufbau, das schließt sich nicht aus, das klappt super zusammen. Also das hat er hat diese Umstellung gemacht, um besser Muskeln aufbauen zu können. Also das war schon so der Schluss bei ihm. Und erstmal habe ich es, wie gesagt, auch mit verlacht irgendwie. Das fand ich erstmal kontraintuitiv. Und dann haben wir aber auch alle gesehen, es geht. Und warum ich das jetzt eigentlich erzählt habe, weil ich zu dem Zeitpunkt so ein bisschen auf ihn geschaut habe, von wegen so vegan, ist irgendwie cool. Aber war für mich jetzt irgendwie gar nicht so, dass das jetzt der nächste Schritt für vegetarisch wäre oder dass ich jetzt diesen Schritt jemals machen würde, habe ich auf jeden Fall nicht gesehen. Und was man mich dann auch irgendwie häufig gefragt hat, ist, ja, und wieso machst du das und was ist mit den Tieren und so? Und da habe ich halt immer gesagt, ja, die Tiere, die sind mir völlig egal. Also wirklich 100% egal. Ob die jetzt da irgendwie abgemurkst werden oder nicht, deswegen esse ich die jetzt nicht weniger, sondern ich mache das halt für die Umwelt, Welthunger. Ich weiß gar nicht, inwiefern da Gesundheit für mich ein Thema war zu dem Zeitpunkt. Aber die Tiere, die waren auf jeden Fall egal. Das war mir, da war ich ganz streng gern mit meiner Linie. Und aus heutiger Sicht muss ich sagen, es ist eigentlich merkwürdig, dass mich niemand gefragt hat, warum die jetzt eigentlich egal sind. Also wäre eigentlich eine berechtigte Frage, warum sind die jetzt egal? So, wo ist jetzt genau die Linie, dass man sagt, das begründet jetzt, dass Tiere keine Rechte haben? Ist ja eine These, die man eigentlich begründen müsste, ne? Hat mich niemand gefragt. Es hat immer gereicht zu sagen, es sind ja Tiere, deswegen sind sie egal. Also Da fehlt in dieser Kette eigentlich eine ganze Menge, aber das ist irgendwie niemandem aufgefallen. Zumindest wurde ich das nie gefragt. Und deswegen hat es eben noch ein bisschen gedauert, bis ich dann gemerkt habe, dass da eigentlich noch ein bisschen mehr geht als eine vegetarische Ernährung. Und das hat dann, wie gesagt, ein bisschen länger gedauert, bis ich dann im Studium war. Da habe ich dann auch ein paar Menschen kennengelernt, die mir das so ein bisschen vorgelebt haben. Also das war zum einen meine Schwester und ihr Freund, die sind zusammen vegan geworden, ungefähr ein Jahr vor mir. Und da habe ich natürlich immer wieder guten Input bekommen. Die haben auch super toll immer gekocht. Also wenn ich immer bei denen war, das war top. Also das war schon richtig lecker. Nur ich war da zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so auf Kochen. Also ich war so, ich fand die Mensa jetzt nicht geil, aber selber kochen war halt auch keine Option. Das heißt, ich habe in einem Studentenwohnheim gewohnt zu dem Zeitpunkt und ich habe da genau ein halbes Jahr gewohnt und in diesem halben Jahr habe ich meine Küche zweimal benutzt. Stimmt. Also mein Herd. Ja. Ich habe, glaube ich, einmal Spiegeleier gemacht und einmal eine Kürbissuppe. Also das war so the level of Kochen, das ich hatte. Und deswegen war auch so das gar nicht in meinem Kopf, dass ich da auch ein bisschen was anderes machen könnte. Und ich bin also sogar am Wochenende dann in die Uni gefahren zur Mensa, um da was zu essen, wenn ich nicht bei meinen Eltern zu Hause war. Genau, okay. Also ich hatte einerseits meine Schwester, die hat mir da immer ein bisschen gezeigt, dass es super lecker ist, dass es geht. Und dann hatte ich auch noch eine gute Freundin im Studium, die im Prinzip das Gleiche gemacht hat und überhaupt nicht mich in irgendeiner Weise dahin gedrängt hat, sondern einfach nur gezeigt hat, so dies kann man essen und das ist lecker und das ist lecker. Und by the way, mir geht's super. Genau, das waren letztendlich dann so die Menschen in meinem Leben, die mich da beeinflusst haben. Und irgendwann habe ich dann den Film Earthlings gesehen. Wie so viele Leute hat das eine ganze Menge bei mir verändert.
Wie kamst du da drauf?
Also wahrscheinlich habe ich schon unterbewusst so ein bisschen geahnt, dass das jetzt so langsam ein Thema wird. Weil ich habe nämlich auch angefangen, irgendwann Milch durch, also Kuhmilch durch andere Alternativen zu ersetzen. Und eben Hafermilch oder Sojamilch habe ich häufig dann getrunken, mich da ein bisschen durchprobiert und dann habe ich auch gemerkt, so das ist eigentlich super. Und was genau jetzt der Auslöser war für mich, Earthlings zu schauen, vielleicht habe ich von irgendwem mal gehört, dass es spannend ist. Aber auf jeden Fall, ich habe ihn geschaut und irgendwie war ich dann doch ganz schön beeindruckt. Und wenn man sich halt dem zum ersten Mal aussetzt und mal wirklich schaut, ja, was ist eigentlich das, wie das hergestellt wird, Fleisch und gut, das habe ich zu dem Zeitpunkt eh nicht mehr gegessen, aber eben auch andere Tierprodukte, dieses System, das dahinter steht, wenn man das mal wirklich so vor Augen geführt bekommt und so dieses Leid der Tiere auch sieht, das war schon irgendwie, ja, auch für mich schmerzhaft. Und zu sehen, ja, das sind irgendwie auch Individuen, die, das ist jetzt nicht egal, ob ich irgendwie die bei, ja, ich fand es auch zum Beispiel krass, diese Fische, die dann an der Luft einfach erstickt sind und da rumgezappelt sind wie wild. Und dazu wurde halt dann gesagt, dass die halt auch ein zentrales Nervensystem haben und Schmerz genauso spüren wie Menschen. So, also ich will ja auch nicht ertrinken. Das ist ja wahrscheinlich scheiße.
Ja, ist wahrscheinlich, ja.
Ja, und irgendwie machen wir das aber mit Milliarden Tieren auf der ganzen Welt. Und da habe ich irgendwie gesagt, also so ganz egal ist es ja eigentlich nicht mit den Tieren. Und wie gesagt, das hatte ich auch schon so ein bisschen im Gefühl. Ne? Milch hatte ich dann schon zu dem Zeitpunkt irgendwie ersetzt. Und dann habe ich, ohne jetzt so krass zu entscheiden, jetzt ist es soweit, habe ich halt einfach gedacht, so ja, ich glaube, ich kaufe das jetzt nicht mehr. Und dann habe ich das auch nie mehr gekauft. Aber was man ja noch sehen muss, dass es ja schon für mich auch nochmal ein Upgrade gab, von, okay, ich bin jetzt vegan, zu so, wie ich mich jetzt heute verhalte. Also jetzt würde ich mich als Aktivisten bezeichnen. Und früher habe ich halt, war es mir super wichtig, eben dieses Bild, das ich damals von vielen VeganerInnen im Kopf hatte, dass die irgendwie allen, ja, das vor die Schnauze knallen, wenn sie es nicht hören wollen und dass sie halt super aggro sind und irgendwie, ja, einfach so, ja, so Stress machen und einfach nicht so nice Menschen sind. Das war so das, was mir auch die Gesellschaft zu dem Zeitpunkt vermittelt hatte, wie VeganerInnen häufig sind.
Ja, nervig halt.
Nervig, ja, genau. Und da habe ich halt super Wert drauf gelegt, bloß nicht so zu werden. Also ich wollte der super coole, entspannte, ja, also mit mir kann man alles machen. Ich erkläre dir einfach meine Gründe und ansonsten lasse ich dich in Ruhe, wenn du mich nicht fragst. Das war mir wichtig und das hat auch gut geklappt. Ich habe da viel positives Feedback bekommen, dass ich da so einen entspannten Umgang hatte mit. Genau, und es war dann tatsächlich auch so, dass ich mit der Zeit viele Menschen in meinem Bekanntenkreis nach und nach auch zu einer vegetarischen oder veganen Ernährung entschlossen haben. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich da der alleinige Faktor war, aber bei einigen weiß ich, dass ich da auch einen Einfluss hatte auf jeden Fall. Und soweit hatte das auch schon mal eine Strahlwirkung und einen Impact auf andere, was ja schon auch das Ziel ist, irgendwie, man macht es ja nicht nur, weil man es selber gut findet, sondern letztendlich wäre das ja eine ethische Position, die auch für eine ganze Gesellschaft eigentlich sehr sinnvoll wäre und sehr erstrebenswert. Und dann hatte ich aber so einen Moment, dass ich mir so dachte, so, ich saß so in so einer Vorlesung über Kohlekraftwerke und dann habe ich den Film Cowspiracy gesehen, der eben nochmal die Umweltaspekte von Tierproduktion oder von der Produktion von Tierprodukten, wie auch immer, nochmal thematisiert. Und da wird eben eine Studie zitiert, wo halt berechnet wird, dass 50% der menschengemachten Treibhausgasemissionen durch die Tierhaltung kommen. Und das hat mich total, oder 51, also mehr als die Hälfte, mehr als alles andere zusammen. Und dann habe ich mir so gedacht, wieso sitze ich eigentlich hier und beschäftige mich jetzt mit Energie, wenn eigentlich die Ernährung eigentlich das Top Number One Thema ist, wenn wir jetzt den Klimawandel irgendwie bekämpfen wollen. Und da hatte ich so eine kleine Krise. Fast forward, inzwischen sehe ich 51% ein bisschen als zu hoch an. Ich habe da sehr viel recherchiert, aber man kann ungefähr sagen, 14% unserer Emissionen werden direkt emittiert und weitere 14% sind auch der Tierhaltung zuzuordnen, einfach dadurch, weil sie immense Flächen, also unvorstellbar große Flächen eigentlich, einnimmt auf unserer Erde. Also wenn wir jetzt zum Beispiel alle vegan leben würden, dann könnten wir die Fläche so groß wie China, Australien, die EU und USA zusammen, hätten wir plötzlich frei. Wir wüssten ja nicht mehr, was wir damit machen sollten, weil wir diese Flächen einfach jetzt plötzlich nicht mehr brauchen würden und wir können damit andere sinnvolle Sachen machen. Unsere Biodiversität wieder erhalten, irgendwelches große Mengen von CO2 eben wieder binden aus der Atmosphäre. Deswegen diese weiteren 14%. Also das ist so ein bisschen meine Sicht jetzt darauf, dass wir vielleicht 51 ist ein bisschen hochgegriffen, aber 28%, finde ich, ist immer noch eine extrem große Hausnummer. Also die Ernährung spielt eine große Rolle, auch in der Bekämpfung des Klimawandels. Wir haben auf jeden Fall diesen Effekt, dass das einen wirklich krassen Impact auf unser Klima hat. Und gleichzeitig habe ich auch immer mehr gelernt, wie kritisch es ist. Also deswegen habe ich das ja auch studiert, um zu schauen, ja, wie können wir das Ganze denn jetzt bekämpfen? Weil es wird ja immer dringender. Also gut, muss ich glaube ich nicht weiter ausführen, dass wir da ein Problem haben. Und dann habe ich mir gedacht, so ja, es geht zumindest nicht weiter, dass ich jetzt hier immer das stille Mäuschen bin, damit mich bloß keiner schief anschaut und irgendwas Schlechtes über vegan lebende Menschen denkt. Sondern das muss jetzt irgendwie raus. Und da müssen jetzt irgendwie mehr Menschen aufgeklärt werden und diese Tragweite auch erkennen. Und dann habe ich mir eine Gruppe in Hamburg gesucht, die eben verschiedene Stände, Infostände macht. Ich habe mir dann auch so eine Fahne auf den Rücken gebunden und bin dann mal Leuten in den Weg gehüpft auf der Fußgängerzone. Die fanden das natürlich super klasse, wenn einem da erstmal einer so anspringt. Dann ist die erste Reaktion logischerweise Abwehr und deswegen war das für mich eine extrem ineffektive Art und Weise, da Menschen für das Thema zu begeistern.
Ja, du warst der nervige Veganer, der du nie sein wolltest daran, ne?
Ja, genau. Also das war für mich dann zum Beispiel kein guter Aktivismus, aber da habe ich dann eben angefangen mit Aktivismus. Und irgendwann habe ich dann eben gemerkt, okay, das ist wirklich ein super wichtiges Thema für mich. Und dann bin ich auf eine andere Form von Aktivismus gekommen. Damals unter dem Namen Anonymous for the Voiceless. Und die haben eben ja eigentlich einen sehr, sehr guten Umgang damit gehabt, mit dem Thema. Die haben ja so eine Aktionsform, die heißt Cube of Truth. Da werden Videos gezeigt von eben Tieren aus der Massentierhaltung. Und ansonsten stehen die Menschen in einem Cube, also in einem Viereck, Rücken an Rücken und zeigen eben diese Bildschirme. Da werden, genau, wie gesagt, die Videos gezeigt und dann können die Menschen, die werden eingeladen, stehen zu bleiben und sich diese Videos anzuschauen. Und die Menschen, die stehen bleiben, also auch von sich aus offenbar ein Interesse haben, jetzt sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, die werden dann von Außenstehenden, die eben auch zu der Gruppe gehören, angesprochen und dann fängt man ein Gespräch an. Und dieses Gespräch wird mit einer gewissen Form geführt, dass man eben hauptsächlich Fragen stellt, weil man da auch eben festgestellt hat, dass Menschen sich eigentlich ungern Sachen sagen lassen wollen. Du machst das und das, wussten sie, das ist hier alles falsch. Sondern wenn man eigentlich so ein bisschen durch Fragen so ein bisschen das herauskitzelt, was in den Menschen auch schon drin steckt, das ist tatsächlich ja sehr effektiv und das ist ja das Schöne auch daran, wir bekehren da niemanden oder ja, pflanzen da irgendwelche Gedanken ein, die da vorher nicht wären, sondern wir zeigen eigentlich nur, wie die Wirklichkeit ist und führen die Menschen zu der logischen Entscheidung, dass wenn man das nicht gut findet und dass wenn man eigentlich mit Tieren Mitgefühl hat, dass dann eigentlich man eine Tierhaltung und den Konsum von Tierprodukten nicht mehr unterstützen kann. Das war für mich also dann sehr positiv.
Oder da, wenn ich ganz kurz, also, oder was ich ja ganz gut fand, immer zu sagen, einfach nur aufzuzeigen, dass das ja, im Endeffekt geht es ja um Werte und dass das gar nicht Werte sind, die jetzt anders sind als das, was die Passanten da haben, sondern zu sagen, okay, du hast gerade gesagt, das sind deine Werte, das habe ich dir überhaupt nicht eingepflanzt, sondern du hast gerade gesagt, was dir wichtig ist, nämlich zum Beispiel, dass du keine Tierquälerei möchtest. Und hast dann definiert, was Tierquälerei ist und hast dann selber halt eben gesagt, so dass deine Handlung nur nicht mit deinen Werten so übereinstimmt, ohne dass man jetzt hätte sagen müssen, ich sag dir, was jetzt wichtiger ist oder sonst irgendwas, sondern einfach nur sozusagen so ein bisschen Beihilfe zu leisten, um selber einfach nur ja diese Verknüpfung eigentlich aufzubauen, vielleicht.
Ja, mega gut auf den Punkt gebracht. Und das ist es eben, was man auch ganz häufig dann merkt, dass die Menschen sagen, ja, also mein Verhalten und das, was ich eigentlich gut fände, das passt nicht ganz zusammen und jetzt fehlt eigentlich noch dieser letzte Schritt, dass ich mir überlege, ja, wie würde das denn gehen? Also so eine vegane Ernährung, nee, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. So, das sagen die meisten dann und klar, ich konnte es mir ja auch nicht vorstellen. Ich habe immer gesagt, nee, vegan wäre ich nie. Aber das ist eben das Ding, wenn man einfach mal, ja, da das macht, dann merkt man, dass es geht. Oh, und das habe ich noch vergessen. Ich habe ja dann angefangen zu kochen, ne? Für mich hat sich ja eine Welt aufgetan. Also, es war nicht so, dass ich jetzt plötzlich weniger essen konnte als vorher, sondern ich habe plötzlich angefangen, richtig geile Sachen zu machen. Ich habe auch Zutaten benutzt, von denen ich gar nicht wusste, dass es die gibt. Und
was ist eine Pastinake?
Ja gut, von Pastinaken bin ich nach wie vor noch nicht so
begeistert. Ja, ich auch nicht.
Aber es gibt da andere Sachen, die halt super lecker sind. Und also wir haben ja auch das Internet, das ja auch da einfach einen Schatz bietet an wahnsinnig guten Rezepten. Und ja, ich habe Kochen gelernt. Vielleicht auch mein Vorteil. Ich habe nie irgendwie andere Sachen gekocht. Ich kenne quasi nur vegane Gerichte. Aber für mich hat sich dadurch eine Vielfalt eröffnet. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch bei anderen Leuten so, die vorher auch schon was anderes kannten quasi und ein bisschen Kochskills schon hatten. Ja, das wollte ich noch am Rande sagen. Genau, aber auf jeden Fall bin ich dann eben zu dieser Form von Aktivismus gekommen und war da eigentlich recht begeistert, dass die dass die da so einen effektiven Weg haben. Und ja, was ich jetzt noch danach gefunden habe, war eigentlich, was mir noch ein bisschen besser gefallen hat, weil was ja besonders die Menschen irgendwie bewegt, also wo man wirklich merkt, so ist es eigentlich. Da sind Videos ja schon verdammt gut. Also können besser irgendwie die Wirklichkeit darstellen als vielleicht Bilder oder besser als Erzählungen. Und da kann man diesen Moment des Verstehens auch vielleicht eher noch herbeirufen. Aber Videos sind ja immer nur so was Zweidimensionales und irgendwie nicht so, vielleicht checkt man es irgendwie noch nicht so ganz, dass es halt echt ist. Und deswegen...
Ja, man hört das, also ich habe zumindest auch oft genug gehört, dass Leute auch gesagt haben, das ist irgendwie fake. So, ne, das sind irgendwie gestellte Videos, wie auch immer. Also nicht, dass es jetzt jemals plausibel gewesen wäre, dass da jemand eine Gore-Produktion irgendwie so einen Horrorfilm irgendwie im Schlachthaus dreht. Aber trotzdem, es ist ja irgendwie so, ja, es ist halt irgendwie immer so, ja, künstlich. Ne? Und es ist halt, ja, das habe ich ja nicht gesehen oder das ist ja irgendwie ganz woanders, das ist ja nicht hier und so weiter. Und das ist ja schon nochmal viel Distanz dazwischen. Ne?
Ja, das heißt tatsächlich auch psychologische Distanz einfach und das entscheidet auch, wie unser Gehirn jetzt die Information verarbeitet. Und deswegen finde ich eben den Ansatz von Lebenshöfen sehr schön, die eben diese psychologische Distanz dadurch abbauen, dass sie halt tatsächlich Tiere vor Ort haben, aber sie machen es auch nicht über diesen negativen Aspekt. Sie zeigen jetzt nicht, wie eben Tiere ausgebeutet werden, wie Tiere irgendwie geschlachtet werden, wie jetzt einfach auch nur, sie zeigen jetzt auch keine traurigen Bilder von irgendwelchen Tieren. Man kann es ja schon in der Miene ablesen, wie es diesen Tieren geht, in dieser Art von Haltung. Nein, sie bieten eben Tieren ein möglichst art- und wesensgerechtes Leben. Und das ist eben noch viel schöner, das über diesen positiven Weg zu machen und gleichzeitig diesen total nahbaren Weg.
Meistens ja auch gerettete Tiere auch, ne? Die, wo ja noch erschwerend dazu kommt, dass sie quasi ja wirklich alternativ jetzt schon nicht mehr leben würden und genau diesen Weg gegangen wären, ne?
Genau, also das ist auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt, dass da eben gerettete Tiere leben, genau. Und da sagt man eben, diese Tiere haben ein Lebensrecht an sich, einfach nur, weil sie Individuen sind. Da kommen dann, also man macht dann eben auch da ganz viel Bildungsarbeit mit diesen Tieren. Die Tiere sind BotschafterInnen, die eben, ja, diese Verbindung häufig herstellen können. Man kann ja dann auch in Verbindung mit denen treten, man kann die berühren und da ist dann spätestens irgendwie diese Distanz weg und man denkt nicht mehr an Schlachter irgendwie, sondern man denkt an, ja, du, ich, wir beide leben super. Was ich noch sagen wollte, dass es jetzt nicht nur um die Tiere vor Ort geht, sondern eben auch um die Bildungsarbeit, dass also da dieser Wandel irgendwie angestoßen wird, dass da also auch letztendlich Tieren geholfen wird, die nicht auf diesen Höfen leben. Ja, manchmal gehört dann noch Landwirtschaft dazu und das ist tatsächlich auch für die Landwirte und Landwirtinnen ja total wichtig, da so eine Alternative aufgezeigt zu bekommen. Da gibt es eben jetzt auch die Möglichkeit, sich beraten zu lassen. In Deutschland gibt es da den Verein Begleitung zur veganen Landwirtschaft. In der Schweiz gibt es den Hof Nahe, die eben solche Beratungen machen. Und ja, es sind auch einfach wunderbare Geschichten von diesen Menschen, die einfach keinen Ausweg wissen, außer immer weiter ihre Tiere da ja ins offene Messer laufen zu lassen, irgendwie wortwörtlich. Und die macht es seelisch auch total kaputt. Und die wenden sich dann an solche Beratungsstellen und wollen Hilfe und wollen da aussteigen, weil sie selber das im Prinzip auch nicht mehr wollen. Und da schließt sich irgendwie der Kreis, dass eigentlich wir als Gesellschaft uns davon wegbewegen können und wollen.
Ja, und dass die Landwirte ja gar nicht, was man auch denken könnte, ja gar nicht der Gegner sind, die alle jetzt nur Landwirte sind, weil sie Bock haben, Tiere zu quälen, sondern dass sie halt einfach nur in einem System festhängen, indem sie denken, sie haben keinen Ausweg und selber damit dann, also ja, auch vielleicht nicht verallgemeinerbar aber auf alle, aber die ja auch einfach dann da nicht glücklich sind, irgendwie den Hof von der Familie übernommen haben und einfach merken, ja, es ist halt auch nicht das Bilderbuch-Landidylle so, was manche vielleicht im Kopf haben, die es aber nicht gibt, sondern man muss irgendwie mit industrieller Landwirtschaft mithalten. Also es ist einfach nur dieses, dass da auch diese Fronten, diese immer künstlichen Fronten ja dann auch einfach aufgelöst werden, wo man sagt, so eigentlich, Moment mal, eigentlich wollen wir alle dasselbe so, ne? Alle kommen aus dem Graben, merken so, warte, warum schießen wir eigentlich aufeinander?
Ja, es sitzt natürlich teilweise auch sehr tief, solche Vorstellungen, also, dass es eben auch von allen Institutionen ja eigentlich die Norm erst nochmal ist, dass es normal ist. Wir machen das, das ist völlig natürlich, das ist notwendig, das wird uns ja von allen Seiten irgendwie vorgelebt und auch eben von Seiten der LandwirtInnen, dass die da entsprechend sich da abkapseln müssen von dem, was vielleicht ein ethischer Instinkt da sagt oder so ein moralisches Grundgefühl, sondern da Tiere nur noch als Objekte zu sehen. Das kommt aber auch von eben allen Seiten, im Zweifel von den Eltern, jetzt auf dem Land zum Beispiel. Und das ist natürlich da eine schwierige Aufgabe, das dann zu durchbrechen, wenn das so tief sitzt und von vielen Seiten kommt. Wir brauchen halt mehr. Also wir haben jetzt ein bisschen über 1% der Bevölkerung in Deutschland, die sich dafür entschieden hat, aktiv komplett vegan zu leben. Wir haben große Teile der Bevölkerung, die bereit sind, ihren Konsum zu verändern. Und da müssen wir jetzt eigentlich hin, dass diese 1%, wenn diese 1% tatsächlich alle sagen, ey, das ist ein so krasses Thema, ich gehe jetzt auch auf die Straße, ich suche mir jetzt eine Ortsgruppe, ich suche mir jetzt, es reicht ja schon 3 andere Leute und dann gehe ich damit auf die Straße. Ich brauche ein Konzept, ich muss mich ein bisschen informieren, wie ich vielleicht Gespräche führe, aber es reicht so wenig und man hat in einer Stunde hat man, weiß ich nicht, pro Person 5 bis 10 Gespräche und selbst wenn die Hälfte davon nur irgendwie gut läuft, man kann wirklich was bewirken und häufig mehr als im privaten Umfeld, weil da ja so viel andere Sachen noch reinspielen. Dann ist letztendlich die Frage, wer hat Recht und was sind noch für alles für Ebenen, die uns irgendwie miteinander verbinden oder trennen und es schwierig machen. Also es ist viel leichter, auf der Straße jemanden für so ein Thema zu begeistern, als jetzt im eigenen Familienkreis zum Beispiel. Das heißt, dieses zum Beispiel im Privaten sich da unauffällig, sag ich mal, zu verhalten, ist total löblich. Und ich will jetzt niemand sagen, dass man jetzt alle Freunde anspringen muss oder die Familie. Aber wenn man sagt so, okay, ich gehe jetzt mal aus meiner Komfortzone raus und ich gehe mal tatsächlich auf die Straße, davon bräuchten wir auf jeden Fall mehr. Und natürlich bräuchten wir auch mehr Lebenshöfe. Wir bräuchten an allen möglichen Fronten viel mehr. Aber wo ich halt noch echt Potenzial sehe, ist, dass die Menschen, die vegan leben, sich für dieses Thema engagieren in einer positiven, effektiven Weise. Und das wäre, glaube ich, das würde ich mir wünschen.
Ja. Okay, dann würde ich jetzt noch fragen, wie hat sich denn jetzt dann diese Transformation zum Veganismus irgendwie noch auf andere Lebensbereiche bei dir ausgewirkt? Also du hast auf jeden Fall ja Aktivismus, hast du ja schon erwähnt, und Gibt es noch andere Sachen?
Ja, also letztendlich ist damit auch ein bisschen einhergegangen, dass ich, und ne, ich habe ja schon gesagt, ich schreibe gerne Tagebuch, ich reflektiere mich selbst gerne und in diesem Zusammenhang dann auch so meine Beziehung zu anderen. Wie sehe ich mich jetzt in Bezug auf andere? Wie sehe ich mich vielleicht auch in Bezug auf die Welt? Ist es jetzt, habe ich jetzt das Recht, irgendwie, ja, meine Bedürfnisse, mein Luxusbedürfnis, ich möchte jetzt das essen, was vielleicht ein bisschen besser oder anders vielleicht sogar nur, aber in meinem Kopf damals vielleicht besser schmeckt als was anderes. Darf ich dieses Bedürfnis über das Bedürfnis von anderen stellen, ja, nicht Schmerzen, Leid, Tod zu empfinden? Und da habe ich ja dann für mich entschieden, nee, das darf ich nicht. Und das ist natürlich so eine Sache, wenn man sich das klar macht, okay, ich bin nicht allein auf der Welt. Das, was ich hier tue, hat Einfluss auf andere Lebewesen. Das gibt ja auch andere Lebensbereiche, wo die eigenen Handlungen irgendwie Einfluss auf andere Lebewesen haben. Und wenn man sich so ein bisschen da in seiner Position gewahr wird, dass man eben nicht alleine ist und dass es eben auch Bedürfnisse von anderen gibt, die eben auch zu berücksichtigen sind. Das ist mir dadurch schon deutlich klarer geworden und ja, lässt einen vielleicht auch so ein bisschen kleiner erscheinen. Man ist ja irgendwie immer das Zentrum von seiner eigenen Welt, aber man ist eben nicht das Zentrum von der restlichen Welt, von der ganzen Welt. Und das so ein bisschen zu erkennen, dabei hat es mir auf jeden Fall geholfen. Und ja, da ich in meinem Leben auch das Ziel verfolge, möglichst einen positiven Einfluss zu haben auf diese Welt, möchte ich eben auch in diesem Aktivismus-Segment bleiben und das vielleicht auch beruflich verfolgen. Ich habe schon angedeutet, Lebenshilfe finde ich unglaublich spannend und interessant. Wer weiß, vielleicht ja, habe ich selber eines Tages einen Lebenshof oder lebe zumindest auf einem.
Ja, ich bin sehr gespannt, wo uns unsere Wege dann noch hinführen. Erstmal vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
Danke dir.
Und ja, dann viel Erfolg bei deinem Vorhaben und Aktivismus.
Dir auch.